Recht schönen guten Abend, Freunde. Wir sind alle glücklich, dass wir jetzt wieder zusammen hier Gottesdienst feiern können. Ihr wisst, Jesus hatte die Losung Empor mit den Niederen. Hier in der Schlosskirche gilt die Losung Nieder mit den Emporen. Jetzt ist nun auch noch das letzte Stück hier vorn verschwunden. Also man kann wirklich ohne übertreiben sagen, die Zustände in der Schlosskirche sind wirklich empörend. Ich will mal sagen, solange die uns die Bänke nicht unterm Hintern wegziehen, bleiben wir noch hier drin. Ja, das kommt noch. Ihr könnt ja das nächste Mal eure Hängematten mitbringen und zwischen den Säulen ausspannen. Ich vermute, dass die Säulen wenigstens stehen bleiben. Also ich kann mich für nichts verbürgen, aber ich nehme doch an. Was gibt es sonst für Neuigkeiten? Ich habe gehört, eine Verkäuferin der Jugendmode, die ist mit einer Sonderprämie ausgezeichnet worden, weil es ihr als erste Verkäuferin gelungen ist, einem jungen Mann eine sogenannte Junioren-Freizeitjacke zu verkaufen, die ein halbes Jahr am Schaufenster gehangen hat. Da hat sich hinterher herausgestellt, die hat er gar nicht für sich selber gekauft. Das war ein Geschenk für seinen Großvater. Der hatte sich zum 80. Geburtstag einen neuen Schlafrock gewünscht. Ne? Dafür wünschen sich neuerdings die Enkel von ihren Großvätern die Pickelhaube aus dem Ersten Weltkrieg als Käseglocke oder so. Also man darf nichts wegwerfen, es kommt alles wieder. Damit es übrigens in den Geschäften keine Verwirrung gibt, wird das jetzt umbenannt. Also Jurenmode in Altwarenladen und Altwarengeschäfte heißen dann Boutiquen. Ich möchte mich bedanken für die Kollekte vom letzten Mal. Wir haben uns hier versammelt vor Weihnachten. Ihr wisst, das war die Lyrikveranstaltung unter dem Thema, was hüpft der Bischof kommt. Wir hatten gesammelt für kranke Kinder in Kleinwachau, in dem türkischen Pflegeheim. Also ich finde diese Kollekten immer wieder erstaunlich. Wir haben jetzt mal studienhalber zusammengezählt, wie viel Geld hier in diesem Jugendgottesdienst, das ist heute der 28., wie viel Geld hier eingesammelt worden ist. Wir stehen jetzt bei einer Summe im Ganzen von 51.327 Mark. Über 50.000 Mark allein in diesem Jugendgottesdienst. Großartig. Allen Respekt vor euch. Die Kollekte, die wir heute einsammeln, ist bestimmt für diesen Jugendgottesdienst selber. Ihr werdet euch denken können, wir brauchen einiges Geld, wir haben einige Auslagen. Weil es um uns selber geht, will ich nicht dazu sagen, entspricht meiner bescheidenen Natur. Ich sage nur, ihr könnt mit dem Opfer am Ausgang zeigen, was euch dieser Jugendgottesdienst hier wert ist. Ein amerikanischer Pfarrer, der wollte mal von seiner Gemeinde eine bestimmte Summe haben. Er sagt, ich möchte von euch heute $1,000. Und das Geld wird auch gleich gezählt, während die Gemeinde singt. Und dann gibt der Pastor am Schluss des Gottesdienstes das Ergebnis bekannt und sagt, tatsächlich $1,000.03. Guckt er sich 3 Cent an, sagt er, es muss ein Schotte hier sein. Da ruft aus der Gemeinde, das stimmt nicht, wir sind 3. Jetzt habe ich noch ein paar Einladungen an euch. Also erstens mal wollen ein paar Leute nach Dresden mitfahren und nach Leipzig. Die Autofahrer bitte am Ausgang ein bisschen gucken, ob jemand mit dem Schild da steht. Dann habe ich einzuladen für Sonnabend, den 26. April, 15.30 Uhr, in die katholische Kirche Flöha, Jugendgottesdienst mit Pfarrer Meier. Das Thema Versöhnung, ein Weg zum Frieden. Eine Einladung zur Allianz-Evangelisation, und zwar in der Gemeinde Kemptau, in der Kirche Eibenberg, vom 16. bis 20. jeden Abend, 19.30 Uhr. Thema Lebe mit Jesus. Der nächste offene Abend in der Kreuzkirche ist am 27. April, 18 Uhr, und unser nächster Gottesdienst, also am offenen Abend kommt Fritz Reschke, und unser nächster Gottesdienst ist hier wieder am 11. Mai, 18 Uhr. Liebe Freunde, die Beatles, die haben mal ein Lied gesungen, Von einem Mädchen, das von zu Hause abhaut. Das Lied heißt She's Leaving Home. Mittwoch, als der Tag beginnt, früh um 4, schließt sie leise ihre Schlafzimmertür. Einen Zettel lässt sie liegen, da drauf steht der Grund, geht runter zur Küche, das Taschentuch vorm Mund. Sie hat den Schlüssel zur Türe dabei, ein Schritt nur hinaus und sie ist frei. Freiheit, das ist das, was das Mädchen sucht, was sie vermisst und wonach sie sich sehnt. Freiheit von Vorschriften und Vorwürfen und Vorurteilen, von den spießigen Eltern, vom bürgerlichen Familienleben, von dem stur festgelegten Schema, nach dem das Leben an jedem Tag abläuft. Freitagabend baden, mittwochs pünktlich um 12 Mittagessen, dann mit Papi und Mami und Trabi ins Grüne, am Sonntag grüne Klöße mit Rotkraut und am Montagabend der alte Film mit Viktor Dekova und der tollen Lola. Also das kann kein normaler Mensch aushalten. Da gibt es wirklich nur eins: abhauen. Nur hat nicht jeder den Mut dazu und nicht jeder die Möglichkeit. Das schafft nicht jeder. Und deswegen ziehen sich viele Jugendliche einfach in sich zurück. Die beschränken sich im Verkehr mit ihren Eltern bloß noch auf die Zeichensprache. Die machen bloß noch diesen hier am Monatsende. Ansonsten machen die einfach die Klappe nicht mehr auf. Die machen die Tür hinter sich zu, schmeißen sich aufs Sofa, eine Platte auf den Plattenteller, She's Leaving Home oder irgend sowas, volles Rohr. Es ist ja immer das gleiche alte Lied. Das geht nun schon so seit Adam und Eva. Adam und Eva, das waren die ersten Jungprotestler, die ersten, die aufmuckten gegen die väterliche Autorität. Gott hatte denen die ganze Welt zur Verfügung gestellt. Er hat gesagt, macht euch die Erde untertan. Das hat denen nicht genügt. Die sagten, das ist ja ganz schön und gut, dass die Erde unter uns ist, aber es passt uns nicht, dass noch einer über uns ist. Das behagt uns nicht, dass wir abhängig sind, dass wir einen über uns haben, dem wir gehorchen sollen, der anordnet, was wir machen oder nicht. Wir wollen unser Leben selber bestimmen. Wir wollen unsere Freiheit haben. Ganz genauso dachte auch der junge Mann, von dem Jesus mal erzählt in einer Geschichte im Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Das ist genau die gleiche Geschichte wie vorhin bei den Beatles. Nämlich die Geschichte eines Jungen, der von zu Hause abhaut. Ist also hier nur ein Junge, während es vorhin ein Mädchen war. Der Junge, der hat zu Hause alles, was er braucht. Es fehlt dem wirklich nichts. Nur eins hat er nicht. Er hat keine Lust mehr, von seinem Vater abhängig zu sein. Nicht, dass der Vater ihn irgendwie schikaniert hätte oder dass er ihn kurz gehalten hätte oder so. Der alte Herr, der war schon völlig in Ordnung. Bloß, es war eben der alte Herr. Und jeder möchte am liebsten gern, jedenfalls irgendwann mal selber, sein eigener Herr sein. Von einem gewissen Alter ab, da möchte jeder Mensch unabhängig sein, auf eigenen Füßen stehen. Ich zum Beispiel habe lange Zeit in einer starken Abhängigkeit gestanden von meinem Vater. Mein Vater ist Pfarrer. Und als ich hierher kam und hier meine ersten Predigten hielt, da gab es doch tatsächlich Leute, die haben mir nicht geglaubt, dass ich die Predigten selber gemacht hätte. Da waren sogar welche, die sagten zu mir, da hat ihnen wohl ihr Herr Vater ein bisschen dabei geholfen. Also ich war ja empört über so eine Zumutung. So ist mir das dauernd gegangen. Ich konnte hinkommen, wo ich wollte. Da hieß es immer, Theo Lehmann, ach, da sind Sie wohl der Vater, der Sohn vom Arno Lehmann. Ich sage, ja, ich bin der Sohn vom Arno Lehmann. Aber ich wollte nicht immer der Sohn meines Vaters sein. Ich wollte mal ich selber sein. Versteht ihr das? Das hat sich inzwischen geändert. Wenn jetzt mein Vater irgendwo hinkommt, da sagen die immer, Arno Lehmann, ah, da sind Sie wohl der Sohn von Theo. Der Vater von Theo. Der Vater von dir. Jeder von uns möchte irgendwann im Leben wirklich unabhängig sein, auf eigenen Füßen stehen. Und da mögen unsere alten Herrschaften noch so nett und lieb und gut zu uns sein, es kommt irgendwann der Punkt, da gehen die uns auf die Ketten. Ewig dieses, du sollst und du sollst nicht und komm nicht so spät nach Hause und hast auch deinen Personalausweis nicht vergessen und isst nicht so laut beim Essen und dreht das Radio leiser und nimmt die Ellenbogen vom Tisch und dieses ewige Genörgel, diese sogenannten gut gemeinten Erziehungsmaßnahmen, die gehen uns eines Tages auf den Dorn. Bis eben mal der Ofen aus ist, bis mal einer sagt, es ist Schluss. Ich hau ab. Ich denke an einen jungen Mann, der hat das mal gemacht. Der hat es zu Hause satt. Dem ging es gar nicht so schlecht, aber er ist gegangen. Und als er von zu Hause abgehauen war, hat er mir einen Brief geschrieben. Und in dem Brief, da stand der Satz drin, ich will meine Freiheit haben. Das heißt, ich will machen können, was ich will. Der hat lange gebraucht, bis der begriffen hat, dass das eine Illusion ist. Freiheit, wo du machen kannst, was du willst, das gibt's überhaupt nicht. Das gibt's einfach nicht. Und wenn ihr noch so gegen eure Eltern protestiert, in einem Punkt, dann müsst ihr denen recht geben. Wenn die Eltern euch sagen, du kannst in diesem Leben nicht machen, was du willst. Du musst Rücksicht nehmen. Du kannst nicht einfach leben, wie es dir passt. Da haben die recht. Könnt ihr gar nichts dagegen sagen. Die haben einfach recht. Und ich denke, im Grunde eures Herzens wisst ihr das ganz genau. Und ich weiß ganz genau, dass euch das überhaupt nicht interessiert. Ich möchte nochmal die Beatles zitieren. Die haben in einem Lied gesungen, es macht mir wirklich nichts aus, wenn ich nicht recht habe. Ich habe recht. Dort, wo ich hingehöre, habe ich recht. Und das heißt doch, vom Standpunkt der Erwachsenen aus, von dieser wohlgeordneten Welt, da haben die Erwachsenen natürlich recht. Man soll nicht gammeln, sondern man soll arbeiten. Stimmt vollkommen. Aber in meiner Welt, in der Welt der Jungen, in meiner Clique, bei meinen Kumpels, da habe ich recht. Dort, wo ich hingehöre. Und da können meine alten Herrschaften mir mit ihren Anschauungen einen Buckel runterrutschen. Meine Welt und die Welt der Jungen, die sind getrennt. Da gibt es keine Brücke. So ungefähr hat auch der junge Mann gedacht, aus der Geschichte, die Jesus mal erzählt hat. Und dieser junge Mann, der beschließt nun eines Tages, alle Brücken hinter sich abzubrechen. Er will von zu Hause fort. Er geht zu seinem Vater hin und er macht ihm einen Vorschlag. Er sagt, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater den Besitz und nach ein paar Tagen machte der Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog in die Fremde. Ein Schritt hinaus und er ist frei. Jetzt kann er machen, was er will. Jetzt hat er das erreicht, was er wollte. Er kann sich alles leisten. Er sitzt jeden Abend in einer anderen Bar. Er hat ja jetzt genug Bargeld. Er residiert wie Graf Rotz in den teuersten Hotels. Der schläft wie Casanova mit den teuersten Frauen. Der lässt sich wie die Pudis silberne Stiefel anfertigen, aber mit einem mindestens 20 cm hohen Absatz. Der lebt auf großem Fuß, stürzt sich von einer Fete in die andere, hüpft von einem Bett ins andere. Und eines Tages hat sich's ausgehüpft. Die Fete ist aus, das Glas ist leer, das Geld ist alle. Und wenn das Geld weg ist, da sind auf einmal die Kumpels weg. Und von der großen Freiheit ist auch nichts mehr zu sehen. Jetzt hat er bloß noch die Wahl, ob er betteln gehen soll oder arbeiten. Beides für ihn eine Schande. Er muss beides tun. Erst muss er betteln, dass er überhaupt einen Arbeitsplatz kriegt. Denn die Herrschaften, mit denen er bisher gesoffen hat, die kennen den alle gar nicht mehr. Und als er endlich einen Boss gefunden hat, der ihm einen Job gibt, da muss er den letzten Job annehmen, den man sich denken kann, er wird Schweinehirt. Der schöne Traum von der großen Freiheit, der endet am Schweinetrog. Und jetzt träumt er bloß noch davon, dass er wenigstens von dem Schweinefutter was mit essen darf. Und selbst das wird ihm noch verboten. Seine Knechtschaft, seine Erniedrigung, seine Pleite, die ist vollkommen. Und da erinnert er sich plötzlich an seinen Vater. Es fällt ihm ein, dass er ja mal sowas gehabt hat wie eine Heimat, ein Zuhause. Da gab es nicht solchen ekligen Saufraß. Da wurde beim Essen nicht so gegrunzt und gequiekt. Da herrschte Ordnung, die Ordnung, über die er sich als junger Kerl lustig gemacht hatte. Da gab's genug, da war keine Not, da war Geborgenheit. Da war es einfach schön. Und wie er so auf seinem Misthaufen sitzt und an zu Hause denkt, da packt ihn eine ungeheure Sehnsucht nach dem Vaterhaus. Ich habe euch vorhin erzählt von dem jungen Mann, der abgehauen war und mir geschrieben hat, ich möchte meine Freiheit haben. Ich möchte machen können, was ich will. Das war ungefähr vor einem Jahr. Und vor 14 Tagen, da habe ich ihn wieder getroffen. Und da sagt er zu mir, jetzt, nachdem ich von zu Hause weg bin, da weiß ich erst mal, was das ist. Zu Hause. Heimat. So ist das nämlich. Viele Dinge, die wir als selbstverständlich hinnehmen, die lernen wir erst schätzen, wenn wir sie nicht mehr haben. Jeder von euch, der falsche Zähne hat, der kann mir das bestätigen. Manche Leute müssen dem ersten Mal ins Plumpsklo fallen und dort ihr Waterloo erleben, um ein Wasserklo schätzen zu lernen. So ist es bei dem jungen Mann gewesen. Als der restlos aufgeschmissen ist, da erinnert er sich an seinen Vater. Der hat jahrelang dessen Geld zum Fenster rausgeschmissen, verschwendet, aber nie einen Gedanken an seinen Vater verschwendet. Und jetzt, wo es ihm dreckig geht, da fällt ihm der alte Herr wieder ein. Und da fällt mir ein, dass ich euch die Hauptsache noch gar nicht gesagt habe. Die Geschichte, die Jesus hier erzählt, die hat einen Hintergrund. Er will damit etwas Bestimmtes sagen. Jesus will mit der Geschichte sagen, der Vater, das ist Gott. Und der Sohn, das bist du. Du lebst auf Gottes Kosten. Du kostest dein Leben aus und genießt das mit vollen Zügen. Und solange es dir gut geht, da verschwendest du keinen Gedanken an Gott. Aber wenn es dir schlecht geht, da fällt dir plötzlich der liebe Gott wieder ein. Und dann beschwerst du dich, dass der so unverschämt ist und nicht aufgepasst hat und dass es dir so schlecht geht. Ich kenne 16-Jährige, die kriegen ein Kind und beschweren sich noch bei Gott drüber, dass sie in so einer unangenehmen Situation sind. Und sagen, konntet ihr nicht besser aufpassen? Da müsst ihr selber besser aufpassen, ihr Deppen. Und überhaupt, wer sagt euch denn, dass ihr mit 16 Jahren Geschlechtsverkehr haben sollt? Doch nicht Gott. Ja, ganz bestimmt nicht. Gott sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Aber was Gott sagt in seinen Geboten, das ist ja Sklavenmoral überholte. Was der Pfarrer erzählt, das ist ja Quatsch. Was die spießigen Eltern reden, das ist ja Unsinn. Wir wollen unsere Freiheit haben, auch auf sexuellem Gebiet. Wir fordern die Pille als Schulspeisung. Na bitte. Ihr habt ja eure Freiheit. Ihr habt sie ja. Aber wenn ihr die Freiheit habt, dann habt ihr auch die Verantwortung für das, was dabei rauskommt. Und wenn ein Kind dabei rauskommt und ihr in Schwierigkeiten kommt, dann kommt nicht bei Gott an und beschwert euch. Und schiebt das nicht Gott in die Schuhe. Das ist unfair. Das ist einfach unverschämt sowas. Und so unverschämt war der junge Mann aus der Geschichte nicht. Der schiebt Gott nicht seine Pleite in die Schuhe. Der kreidet sein Unglück nicht seinem Vater an, sondern im Gegenteil, der schämt sich. Der schämt sich, als er an seinen Vater denkt und schämt sich über seine eigene Dummheit. Der sagt, ich Idiot, wie konnte ich nur so blöde sein, dass ich von zu Hause fortgerannt bin, dass ich mich getrennt habe von meinem Vater. Und nun sitze ich hier auf dem Misthaufen und komme nicht mehr weiter. Denn nicht der Vater hat ihn rausgeschmissen. Er ist ja freiwillig gegangen. Nicht der Vater hat ihm befohlen, das Erbe zu versaufen. Er selber hat es freiwillig verjubelt, bis auf den letzten Pfennig. Nicht der Vater hat ihn zum Schweinehirten degradiert. Er selber hat sich ja beworben um diesen herrlichen Posten. Er selber und niemand anders ist schuld an seiner unglücklichen Situation. Und da verfällt er nicht auf die billige Ausrede, mit der heute jeder Verkehrssünder ankommt. Die Umstände waren schuld, die Verhältnisse, meine Erbmasse, die Gesellschaft. Wenn sie dich im Kaufhaus erwischen, weil du eine Uhr gemaust hast, da brauchst du dich bloß hinzustellen und sagen, also ich habe eine gestörte Kindheit gehabt, ich bin nervös. Die. Kannst sagen, ich hatte meine psychologische Entwicklung ist nicht normal verlaufen. Die Kuckucksuhr meines Urgroßvaters hat mich im Schlafen gestört und dadurch bin ich so. Das zählt vielleicht vor Gericht als mildernder Umstand. Aber du kommst vor Gott mit solchen Ausreden nicht durch. Zu Gott kannst du bloß kommen, wenn du deine Schuld eingestehst, und zwar ohne jeden Rechtfertigungsversuch. Und vielleicht fallen dir jetzt irgendwelche Dinge ein aus deinem Leben, die nicht in Ordnung waren. Vielleicht möchtest du gerne zu Gott kommen und hast das Gefühl, es steht etwas zwischen Gott und dir, dann sag doch einfach, Vater, ich habe bisher ohne dich gelebt und jetzt möchte ich es mit dir zusammen. Bitte verzeih mir, dass ich erst ohne dich gegangen bin. Das ist schon alles. Und wenn du das machst, wirst du die gleiche Erfahrung machen wie der junge Mann aus unserer Geschichte. Der sagt also, meine Schuld besteht darin, dass ich mich vom Vater getrennt habe. Mein ganzes Unglück kommt daher, dass ich mein Glück in der Loslösung vom Vater suchte. Ich habe mich benommen wie ein Mensch, der sich darüber ärgert, dass er von der Luft abhängig ist und sich dann im Namen der Freiheit die Nase zuhält. Wer sowas macht, der muss doch verrückt sein. Wer sich von seinem Lebenselement trennt, der ist doch nicht normal. Und das Lebenselement des Menschen, das ist Gott. In ihm leben, weben und sind wir, sagt der Apostel. So wie für den Fisch das Wasser, so ist Gott für uns das Lebenselement. Wir Menschen sind bestimmt zur Gemeinschaft mit Gott. Und wenn wir uns von Gott trennen, dann handeln wir handeln unvernünftig. Wir handeln gegen unsere eigene Natur und Bestimmung. Und deswegen sage ich, es gibt gar nichts Vernünftigeres, als an Gott zu glauben. Und der junge Mann in unserer Geschichte, der tut das einzig Vernünftige, was er in seiner Situation tun kann. Er sagt, ich gehe wieder heim. Ich gehe zum Vater. Der hat zwar kein Recht mehr darauf, sich zu Hause blicken zu lassen, weder juristisch noch moralisch. Aber Gott ist ja kein Jurist, der gegen uns Strafpunkte sammelt. Und kein Moralist, der nun mit erhobenem Zeigefinger in der Haustüre steht. Sondern Gott, das ist eben unser Vater. Deswegen erzählt doch Jesus die ganze Geschichte, und ich euch heute. Um dir klar zu machen, Gott ist dein Vater. Das heißt, einer, der dich liebt. Der dich erwartet mit offenen Armen, der bereit ist, dir zu vergeben, dir ein neues Leben zu geben, wenn du deins schon kaputt gemacht hast durch die Sünde. Das mag schon sein, dass du nicht so ein kaputter Typ bist wie der junge Mann aus der Geschichte hier. Das mag schon sein, dass du nach außen hin ein ganz normales bürgerliches Leben führst. Aber mein lieber Mann, was steckt hinter deiner Fassade? Niemand weiß von dir, welche sexuellen Schweinereien du schon mitgemacht hast. Keine deiner Klassenkameradinnen ahnt, dass du schon ein Kind abgetrieben hast. Und niemand, der mit dir im Haus wohnt, weiß, dass er mit einer Mörderin Wand an Wand wohnt. Es sieht dir keiner an, wie verloren du dich fühlst und wie tief du im Schlamassel drin sitzt. Aber Gott sieht es und du weißt es. Und ich frage dich, wie lange willst du eigentlich noch rumlaufen unter dem Druck einer Schuld? Hast du es nicht irgendwann mal satt? Möchtest du nicht mal den Menschen wieder gerade und offen in die Augen sehen können? Möchtest du nicht mal wieder wirklich richtig froh sein? Dann komm doch. Komm doch zu Gott. Du brauchst doch das Leben, was du bisher geführt hast, nur nicht ewig so weiterzuführen. Du brauchst doch nicht im Dreck liegen zu bleiben, wenn du nur schon mal reingefallen bist. Das kann jeder mal in eine unangenehme Sache reingeraten. Das geht wahnsinnig schnell. Und wir wollen uns über keinen erheben, dem irgend sowas mal passiert. Es kommt jeder mal in eine dumme Sache rein. Aber keiner muss da drin liegen bleiben. Stell dir vor, du bist in deinem Fahrzeug, Verband oder was weiß ich, in eine Sackgasse reingefahren. Was machst du da? Da nimmst du doch nicht den Zündschlüssel raus, holst dein Taschentuch, fängst an zu heulen und sagst, oh, ich bin in der Sackgasse, ich muss hier verhungern, mein Leben ist zu Ende. Und du gibst auch nicht Gas und sagst, jetzt werde ich aber mal Gas geben, mal sehen, ob das Haus nicht doch im letzten Moment noch weghüpft. Du wirst alles beides nicht tun, sondern du wirst brav umlenken. Du wirst dich umdrehen, du wirst eine Wendung von 180 Grad machen. Das ist das, was die Bibel Umkehrbuße nennt. Du wirst zurückfahren. Aus einer Sackgasse gibt es immer einen Ausweg.
Und das ist der Rückweg.
Der Rückweg zu Gott ist immer offen. Das ist ganz egal, wie weit du dich von ihm schon entfernt hast. Und du kannst nie sagen, ich kann nicht mehr zurück. Du kannst, wenn du willst. Der Glaube an Gott, der hat in erster Linie mit deinem Willen zu tun und nicht mit deinem Gefühl. Ich meine, in einem solchen Gottesdienst wie dem hier, da hast du vielleicht das Gefühl, ach, das muss schön sein, als ein Kind Gottes zu leben. Ja, das ist herrlich, kann ich sagen. Das ist herrlich. Dein Gefühl täuscht dich nicht. Du hast recht. Aber ich sage dir, dein Gefühl langt nicht. Wenn du morgen wieder alleine bist in deiner gewohnten Umgebung, da kriegst du ganz andere Gefühle. Und deswegen sage ich dir, in Glaubensdingen verlass dich nicht auf deine Gefühle. Sondern gib deinen Willen Gott bewusst hin. Es ist dein Wille gefragt, deine Entscheidung, deine Willensentscheidung. Du darfst dich nicht hier von einer religiösen Welle mit hochreißen lassen. Sondern du sollst einen bewussten Entschluss fassen. Also zum Beispiel, ich will nicht mehr so leben wie bisher. Ich will jetzt mit Gott leben. Ich will, sagt der junge Mann in unserer Geschichte, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und das ist der entscheidende Moment der Umkehr, der Bekehrung, dass er sagt, ich will mich aufmachen. Und es macht ihm nichts aus, dass sein bisheriger Boss nun flucht, dass er einen Knecht verliert. Und dass die Schweine blöde grunzen, wenn er den Saustall verlässt. Wenn du dich heute zu Gott bekehrst, da wird der bisherige Boss deines Lebens, der Teufel, auch keine Ruhe geben. Und deine Kumpels erst recht nicht, die werden nicht bloß blöde grunzen und blöde Bemerkungen machen, sondern die werden versuchen, dich fertig zu machen, dich zurückzuhalten. Wenn du wirklich zu Gott willst, wenn du willst, da kann dich gar nichts zurückhalten. Nichts. Als der junge Mann am Schweinetrog den Entschluss gefasst hat, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen, da gibt es für den kein Halten mehr. Nichts. Es gibt für den nur noch eins. Ich kann wieder heim. Und als er zu Hause ankommt, da steht der Vater schon in der Türe und er geht ihm schon entgegen und fällt ihm um den Hals, nimmt ihn in die Arme. Und da stammelt dieser junge Mann einen Satz, den er sich vorher überlegt hat. Er sagt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Und ich bin's nicht mehr wert, dass ich dein Sohn bin. Und da sagt der Vater zu den anderen, die da dabei stehen, dieser junge Mann hier, das ist mein Sohn. Der war verloren, aber er hat wieder heimgefunden. Und deswegen wird jetzt ein großes Fest gefeiert. Naja, und da feiern die nun eine große Fete. Mit Kalbshaxe am Spieß und Tanz auf der Tenne und allem, was eben zu so einer Fete dazugehört. Genau so wird es sein, wenn du heute umkehrst und zu Gott kommst. Dann wird deinetwegen im Himmel ein Fest gefeiert. Denn Jesus sagt, Gott freut sich über einen einzigen Sünder, der umkehrt, mehr als über 1.500, die unerschüttert hier sitzen und denken, sie hätten die Umkehr nicht nötig. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Gute Nachricht für alle Rumtreiber. Ihr könnt wieder heim.